D-Radio Wissen. Update.
Ich stelle nur fest, dass die strahlenden Brexit-Helden von gestern die traurigen Helden von heute sind.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu den britischen Brexit-Befürwortern Boris Johnson und Nigel Farage. Er wirft ihnen wegen ihres Rückzugs mangelnde Verantwortung vor. Das Brexit-Referendum und seine Folgen, darum ging es heute im Europaparlament. Das ist jetzt das erste Thema der Sendung. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
In einem waren sich die Politiker heute im Europaparlament einig. Das, was der konservative Politiker Boris Johnson und der Rechtspopulist Nigel Farage da machen, geht gar nicht. Nämlich erst vehement für den Brexit kämpfen und sich jetzt nach dem aus ihrer Sicht erfolgreichen Referendum zurückziehen.
Aus meiner Bewertung heraus ist so ein Verhalten schlicht und einfach feige.
Das sind keine Patrioten. Patrioten gehen nicht von Bord. Wenn die Lage schwierig wird, dann bleiben sie.
So ähnlich wie der deutsche Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei und EU-Kommissionspräsident Juncker sieht das auch der Fraktionschef der Liberalen Guy Verhofstadt.
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Cameron zurückgetreten, Johnson aufgegeben und Farage macht sich mit seiner Familie daran, seine von der EU bezahlten Einkünfte auszugeben.
Farage hatte gestern überraschend seinen Rücktritt vom Vorsitz der Unabhängigkeitspartei UKIP angekündigt. Sein Mandat im Europaparlament will er aber behalten. Und auch Brexit-Befürworter Boris Johnson will nicht entscheidend daran mitarbeiten, den EU-Austritt auch umzusetzen. Er bewirbt sich nicht, wie erwartet, für die Nachfolge des scheidenden Parteichefs und Premierministers David Cameron. Das machen jetzt andere. Seit heute läuft bei den britischen Konservativen, den Tories, das Auswahlverfahren. Insgesamt 5 Kandidaten gibt es, 3 Männer und 2 Frauen. Als Favoritin gilt Innenministerin Theresa May. Sie plädierte dafür, in der EU zu bleiben, verhielt sich aber im Wahlkampf vor dem Referendum sehr zurückhaltend. Noch heute scheidet ein Bewerber im Rennen um die Nachfolge Camerons aus. Bis nächste Woche werden die Kandidaten dann auf 2 reduziert. Über die beiden Spitzenreiter stimmen dann die knapp 150.000 Parteimitglieder ab. Bis spätestens September soll Camerons Nachfolge stehen. Erst danach werden die EU-Partner erfahren, wer möglicherweise wann den Austrittsantrag in Brüssel übergibt. Im Europaparlament forderte Ratspräsident Donald Tusk heute von Großbritannien Tempo zu machen. Die Parlamentsabgeordneten diskutierten auch über eine Neuausrichtung der EU und dabei fehlte es nicht an Selbstkritik. Kommissionspräsident Juncker betonte, dass die EU mehr auf die Nöte und Wünsche der Bürger eingehen müsse. Der liberale Verhofstadt forderte, dass sich die EU bewegt und Reformen auf den Weg bringt.
Europa ist mittlerweile ein Experte darin, wenn es um die genauen Maße und die Farbe einer Zigarettenschachtel geht. Wir sind ein Experte über die erlaubte Wassermenge bei der Toilettenspülung.
Laut Verhofstadt ist das aber nicht das, was die Menschen wollen. Es geht seiner Ansicht nach darum, eine Lösung in der Flüchtlingskrise zu finden, Terroranschläge zu verhindern und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.
Was sonst noch wichtig war?
Jetzt also doch nicht. Die EU-Kommission reagiert auf die massive Kritik ihrer Mitgliedsländer. Es geht um das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte letzte Woche noch erklärt, dass das Abkommen reine Sache der Europäischen Union sei. Zu diesem Schluss war ein juristisches Gutachten gekommen. Konkret hätte das bedeutet, dass die nationalen Parlamente bei dem Freihandelsabkommen übergangen worden wären. Viele Politiker hatten daraufhin kritisiert, dass es genau solche Aktionen der EU seien, die den Brexit hervorgerufen hätten. Darauf reagiert die Kommission jetzt. Der Bundestag und die anderen nationalen EU-Parlamente sollen nun doch über CETA abstimmen. Das Abkommen liegt schon fertig verhandelt vor und muss nur noch beschlossen werden. Es stößt in Deutschland aber in Teilen der SPD auf Kritik, ähnlich wie das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den USA, TTIP. Mit der Entscheidung der Kommission steigt das Risiko, dass das CETA-Abkommen von einem der Parlamente abgelehnt wird. Kinder, die nichts als Krieg kennen. Davon gibt es laut UNICEF immer mehr auf der Welt. Die Hilfsorganisation schreibt in ihrem Jahresbericht, dass jedes 9. Kind in Regionen aufwächst, in denen es bewaffnete Konflikte gibt. Dazu Cornelius Williams, der Leiter der weltweiten Kinderschutzprogramme von UNICEF.
Gewalt ist hier Alltag. Bomben zerstören Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Spielplätze. Ist es nicht normal, dass Ihre Kinder auch heute auf dem Spielplatz spielen? In Syrien geht das nicht. Die Spielplätze sind zerstört. Bomben fallen vom Himmel.
UNICEF zufolge wächst eine Generation von Kriegs- und Krisenkindern auf, deren Grundvertrauen zusammengebrochen sei. Laut dem Bericht können weltweit etwa 75 Millionen Minderjährige wegen der Krisen keine Kindergärten oder Schulen besuchen. Stattdessen müssten viele Flüchtlingskinder schon früh arbeiten, etwa auf Feldern im Libanon. So viele Zuschauer hatte Alba Viola beim Spielen auf dem Rasen wohl noch nie. Es waren Millionen. Die Kleine heißt mit Nachnamen Bale und der Rasen, auf dem sie spielte, gehörte zum EM-Fußballstadion in Lille. Genau da hatte ihr Vater, Superstar Gareth Bale, am Freitagabend nämlich mit seiner Mannschaft aus Wales den Einzug ins Halbfinale klargemacht. Der Clip von Vater und Tochter auf dem Rasen ist weltweit geklickt worden. Auch andere Spieler von Wales holten ihre Kinder nach dem Sieg gegen Belgien auf den Platz. Dem europäischen Fußballverband UEFA passt das gar nicht. Es sei eine Europameisterschaft und keine Familienveranstaltung, heißt es vom Turnierdirektor. DFB-Teammanager Oliver Bierhoff hat für die Reaktion der UEFA Verständnis.
Mir persönlich ist es dann teilweise auch ein bisschen zu viel. Ich finde eigentlich den Gedanken auch nicht verkehrt, dass wenn man auf dem Platz ist und dort als Mannschaft auftritt, dann auch als Mannschaft bleibt. Der Kreis wird immer größer, ja, und irgendwann ist es natürlich auch unübersehbar. Und da kann ich natürlich auch solch eine Entscheidung oder solch einen Vorschlag der UEFA nachvollziehen.
Der walisische Verband hat wegen der Kinder auf dem Spielfeld eine Art Ermahnung von der UEFA bekommen. Die begründet ihre Bedenken mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz kommt die UEFA-Entscheidung nicht so gut an. Lutz Westphal postet auf der D-Radio Wissen Facebook-Seite: Wenn man ihnen McDonald's aufs Shirt druckt, dürfen sie vorm Spiel aufs Feld. Sascha Kersten erklärt es sich so: Man muss die korrupten alten Säcke von der FIFA schon verstehen. Deren eigene Kinder kommunizieren vermutlich nur noch per Anwalt mit ihnen, wenn überhaupt. Da wird man schon mal neidisch. Stefan Settele schreibt: Persönlich sehe ich lieber viele Kinder auf dem Rasen als diese bescheuerten Feuerwerkskörper. Sanja Spasowska nervt die Entscheidung. Kinder können sich in einigen Stadien zur EM gar nicht blicken lassen, bei den ganzen Fußballfans, die dort randalieren. Die UEFA hat sie doch nicht mehr alle. Metzalat hat getwittert: UEFA verbietet Spielerkinder auf Rasen, EM sei keine Familienveranstaltung. Aber kauft eurer Brut gefälligst die Produkte unserer Sponsoren. Gino Ginelli ist einer der wenigen, die Verständnis für die UEFA haben. Bei Facebook postet er: Recht hat sie. Ich hole ja auch nicht nach einem Hausbrand meine Familie an die Einsatzstelle. Wo Büro, da kein Streichelzoo.
Was noch wichtig wird:
US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton bekommt Unterstützung von ganz oben. Zum ersten Mal macht US-Präsident Barack Obama zusammen mit ihr Wahlkampf. Die wahrscheinliche Kandidatin der Demokraten und Obama treten um 21 Uhr unserer Zeit in North Carolina auf. Es geht in die Endphase der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Morgen steht das erste Halbfinale an. Ab 21 Uhr treffen Portugal und Außenseiter Wales aufeinander. Der Superstar der Waliser Bale freut sich auf die Partie.
Es ist sensationell, im Halbfinale zu stehen für unsere stolze Nation.
Die Deutschen sind übermorgen dran. Sie treten gegen Gastgeber Frankreich an. Und für DFB-Teammanager Bierhoff sind die Franzosen auch die leichten Favoriten.
Die haben jetzt Erfolgserlebnisse gehabt. Die haben keine 120 Minuten in den Knochen. Die spielen zu Hause.
Deutschland oder Frankreich, wer schafft es ins EM-Finale am Sonntag? Antworten gibt's übermorgen ab 21 Uhr.
Und sonst in der Welt?
Jetzt ist es offiziell. Die Polizei in Israel darf bei Straßenkrawallen auf Steinewerfer schießen. Und zwar mit scharfer Munition. Wie die Zeitung Haaretz berichtet, hat der Generalstaatsanwalt die entsprechende Verordnung gebilligt. Demnach gilt die neue Regel auch für alle, die in solchen Situationen mit Feuerwerk oder mit Steinschleudern hantieren. Ihren Ursprung hat die Verordnung laut Bericht im Dezember. Damals hatte es mehrfach Krawalle auf dem Tempelberg in Jerusalem gegeben, bei denen es um Gebets- und um Besuchsrechte ging. Der Tempelberg ist Juden wie auch Muslimen heilig. Der Streit war immer gewalttätiger geworden. Es gab Messerangriffe auf Israelis. Viele Palästinenser wurden von der israelischen Polizei erschossen. Innerhalb weniger Monate gab es mehr als 100 Tote. Die neue Schießerlaubnis für israelische Polizisten finden Bürgerrechtler völlig überzogen. Haaretz zitiert einen Anwalt, der argumentiert, dass die Regel den Beamten letztlich kriminelles Verhalten erlaube, weil sie ja auch dann schießen dürften, wenn keine Lebensgefahr droht. In Belgien sollen sich Hacker das Bankensystem vornehmen. Die belgische Nationalbank hat nach einem Zeitungsbericht die Banken dazu aufgefordert, unabhängige Computerspezialisten anzuheuern. Die sollen nach Schwachstellen in den IT-Systemen suchen. Die Nationalbank will groß angelegte Sicherheitstests. Die Angriffe sollen realistisch sein. Die Banken in Belgien sind davon gar nicht begeistert. Kritisiert wird, dass sich die Banken durch die Hacks in eine rechtliche Grauzone begeben würden. Eine Bank nannte es sogar gesetzeswidrig, Hacker zu beauftragen. In Jakarta hilft Stau nicht mehr als Ausrede, um nicht zum Beten zu gehen. In Indonesiens Hauptstadt gibt es seit einem Monat eine mobile Moschee, einen Kleinbus als Gebetsort. Und aus Sicht der Initiatoren ist der ein voller Erfolg. Der Bus einer Moscheestiftung fährt jeden Nachmittag zwei Orte in Jakarta an. Insgesamt sollen es dieses Jahr 50 Stellen sein, an denen Gläubige im Bus beten können. Ziele sind dabei unter anderem Fußballstadien und Musikkonzerte. Aus Sicht der Initiatoren wollen viele Menschen beten. Sie lassen es dann aber sein, weil sie nicht den richtigen Ort dafür haben. Die mobile Moschee soll dieser Ort sein. In dem Auto selbst haben dabei nur wenige Platz. Die Seitenwände lassen sich aber aufklappen und es gibt eine kleine Bühne. Vor dem Bus werden dann für das Gebet Teppiche ausgelegt, sodass dort rund 100 Menschen beten können.
Wissensnachrichten.
Neue Klamotten waschen vor dem ersten Mal anziehen, das klingt vielleicht überflüssig, schließlich sind sie ja neu, ist aber eine gute Idee, denn in den Klamotten vieler Hersteller steckt eine Menge Gift. 2011 hat Greenpeace deswegen die Kampagne Detox My Fashion gestartet und heute eine neue Bestenliste herausgebracht. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, wer steht denn alles auf dieser Liste?
Die neue Liste besteht aus 19 Unternehmen, die alle eine Detox-Verpflichtung unterschrieben haben. Mit dabei sind so die klassischen Ketten, H&M, Primark und C&A, die Jeanshersteller G-Star und Levi's und Sporthersteller wie Puma und Adidas. Greenpeace hat diese Unternehmen immer wieder überprüft und dieses Mal geht es hauptsächlich um die Umsetzung. Die Unternehmen, die diese Verpflichtung unterschrieben haben, sollen nämlich drei Kriterien erfüllen. Sie sollen erstmal bis 2020 verschiedene umwelt- und gesundheitsschädigende Chemikalien aus der Produktion verbannen und sie sollen den Produktionsprozess möglichst transparent machen. Und außerdem sollen sie auf eine besonders schädliche Chemikaliengruppe verzichten, die PFCs.
Was sind denn genau diese PFCs?
Ja, PFC steht für per- und polyfluorierte Chemikalien. Und das ist eine Gruppe von mehr als 800 Stoffen, die in ganz vielen verschiedenen Produkten benutzt werden. Also zum Beispiel zum Imprägnieren von Outdoor-Kleidung, weil sie wasser- und schmutzabweisend sind. Und das Problem ist aber, dass diese PFCs sich in der Umwelt sehr lange halten. Und über die Wasserversorgung können sie in den Körper kommen und sich dann dort anreichern. Sie sind zwar nur mäßig toxisch, stehen aber auch im Verdacht, krebsfördernd zu wirken und die Zeugungsfähigkeit einzuschränken.
Gibt es denn schon Hersteller, die sich an die Vorschriften halten?
Ja, Benetton, H&M und Inditex, das ist das Textilunternehmen, zu dem Zara gehört, sind zumindest auf dem besten Weg, das alles bis 2020 zu schaffen. Die drei sind die Avantgarde für saubere Textilproduktion, sagt Greenpeace. Ganz schlecht sind dagegen Esprit, Nike und Victoria's Secret weggekommen. Die sind alle in mehreren Kategorien durchgefallen, Nike sogar in allen Kategorien.
Okay, also Esprit und Nike hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sind ja eigentlich keine Billigmarken.
Ja, das fand ich auch ziemlich überraschend. Und auf den Webseiten dieser beiden Unternehmen gibt es auch immer noch Unterseiten, auf denen sie damit werben, dass sie nachhaltig und sauber produzieren wollen. Aber, das kritisiert Greenpeace, die benutzen dafür eine andere Liste giftiger Chemikalien und die ist weniger streng als die von Greenpeace. Und auf der sind auch die meisten PFCs gar nicht drauf. Und der Textilexperte bei Greenpeace sagt, die werden es wahrscheinlich nicht schaffen, bis 2020 giftfreie Mode zu garantieren.
Giftfreie Mode bis 2020. Also bis dahin ist die Jupiter-Mission der NASA wohl schon wieder vorbei. Dabei ist die Sonde ja erst heute Morgen angekommen. Jenny, wie heißt sie denn jetzt? Juno oder Juno?
Die Amerikaner sagen Juno, aber der Name kommt von Juno, also der Göttin aus der römischen Mythologie. Die war die Frau vom Göttervater Jupiter, der Name passt also ganz gut. Und Jupiter hat allerhand Unfug getrieben und sich deswegen mit Wolken umhüllt. Und Juno war die Einzige, die diese Wolkendecke durchschauen und seine wahre Natur erkennen konnte.
Jetzt ist die Sonde Juno also beim Jupiter angekommen. Was macht sie da jetzt?
Die Sonde wird jetzt etwa anderthalb Jahre in der Umlaufbahn bleiben und demnächst anfangen, Daten zu sammeln. Und die zeigen dann hoffentlich, wie Jupiter genau entstanden ist, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist und wie das Magnetfeld genau aussieht. Außerdem wollen die Forscher endlich herausfinden, ob der Jupiter einen festen Kern hat. Wir wissen nämlich, dass der Planet hauptsächlich aus Gas besteht, aber nicht, was genau unter der dichten Wolkendecke liegt.
Dichte Regenwolken, darüber würden sich die Menschen in der Sahelzone in Afrika freuen. Die ist nämlich extrem trocken.
Ja, und die könnten sie jetzt tatsächlich bekommen, und zwar dank des Klimawandels. Die Erwärmung des Mittelmeeres bringt Südeuropa zwar Hitze und Dürre, aber die Sahelzone wird dadurch feuchter. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg haben eine Studie zu dem Thema veröffentlicht. Und darin haben sie durch Simulationen entdeckt, dass steigende Temperaturen der Meeresoberfläche außerhalb der Tropen zu mehr Niederschlägen in der Sahelzone führen. Und dabei spielt vor allem das Mittelmeer eine bedeutende Rolle. Ein warmes Mittelmeer verändert nämlich die Luftströmung so, dass der Monsun in die Sahelzone gelenkt wird. Und das heißt, dort regnet es mehr und es wird grüner.
Vielen Dank, Jenny.
Wetter.
An der Küste und am Alpenrand wird der Abend gewitterig. Bevor es losgeht, legt dort der Wind auch noch mal zu. Sonst bleibt es wechselhaft. In der Nacht klingt der Regen meistens wieder ab. Nur ganz im Norden und Süden geht's nass weiter. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 15 und 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.